Der heutige Predigttext kommt aus 1. Petrus 2, 21 bis 25, ein Text, der auch von den Losungen als heutiger Predigttext vorgeschlagen ist. Und dieser Brief ist von Petrus geschrieben. Er hat, wie kein anderer, uns ein Beispiel gegeben, was Nachfolge Jesu bedeutet. Und wenn er in seinem Text auffordert, in die Fußstapfen Jesus zu treten, dann sollten wir nochmal genau hinsehen. Was heißt das eigentlich, in die Fußstapfen eines anderen zu treten? Das könnte bedeuten, jemanden zum Vorbild nehmen, sich ein Beispiel nehmen, es jemandem gleich tun, nacheifern, jemanden es nachtun oder sich, sehr übertragen gesprochen, von jemandem eine Scheibe abschneiden. Wenn jemand eine Arbeit übernimmt, der nicht selbst nicht gewachsen ist, hört man schon mal den Satz auch sagen, die Fußstapfen sind etwas zu groß geworden. Aber man kann auch lernen an der Größe der Fußstapfen. In die Fußstapfen Jesu zu treten, bedeutet nicht, nach Israel zu reisen und die Spuren Jesu zu suchen, Sandalen zu tragen, einen Rock zu tragen, wie er ihn getragen hat, aus einem Stoff in einem Stück durchgenäht. Darum geht es nicht. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen das ewige Leben. Dietrich Bonhoeffer, der das wohl berühmteste Buch über die Nachfolge geschrieben hat, mit dem Thema und dem Titel Gemeinsam Leben, schreibt, ein Christentum, in dem es nur noch den lieben Vater Gott, aber nicht Christus als den lebendigen Sohn Gottes gibt, ist nichts. Da gibt es dann zwar Gottvertrauen, aber keine Nachfolge. Nachfolge ist die Bindung an die Person Jesu Christi, wie er uns im Evangelium begegnet. Eine Idee von Gott, ein Lernsystem oder eine allgemeine religiöse Erkenntnis macht Nachfolge nicht notwendig. Ein Christentum ohne den lebendigen Jesus Christus bleibt notwendig, ein Christentum ohne persönliche und praktische Nachfolge. Glauben heißt ja nicht stille sein, auf Gott vertrauen und warten, sondern bedeutet eigentlich konkrete Schritte zu tun, mit ihm zu gehen und mit ihm leiden in seiner Nachfolge. So wie Petrus sich aufgemacht hat und mit ihm gezogen ist. Petrus nimmt uns mit hinein in diesem Brief, in die Nachfolge Christi. Er schreibt in Kapitel 2, Vers 21, auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu ihm zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Für mich sind hier drei Aspekte in diesem Abschnitt wichtig. Einmal geht es darum, berufen zu sein, um in die Fußstapfen Jesu zu treten. Berufen zu sein, um Jesus nachzufolgen und zurückzukehren zu dem Hirten und Beschützer. Im ersten Petrusbrief spricht gerade Petrus von dem Leiden Christi und auch von dem Leiden in der Nachfolge Christi. Und der Anlass eigentlich dieser sehr schönen Passage hier ist die Frage, wie verhalten sich Christen in einer feindseligen Welt unter Umständen zum Beispiel auch in einer Situation, wo sie von jemandem abhängig sind. Und vorausgegangen ist eigentlich die Frage, wie verhalten wir uns als Christen, damals zur Zeit des Petrus, wenn wir Sklaven sind. Das Evangelium gilt allen Menschen. Und in die Gemeinde kamen zum Glauben die Menschen aus allen Schichten. Da saß ein Senator daneben einem Sklaven. Zur Freiheit hat euch Christus berufen, hört der Sklave und denkt, jetzt muss ich nicht mehr das tun, was mein Besitzer von mir verlangt. Und Petrus schreibt in diese Situation hinein, in eine Kultur hinein, wo das Sklaventum in einer gewissen Weise akzeptiert war, jedenfalls von unserer heutigen Seite aus. Aber ist dem so? 12 Millionen Menschen, schätzen die Vereinten Nationen, leben heute in einer modernen Form von Sklaverei. Jeder zweite davon ein Kind. Sie sind Opfer von Zwangsarbeit, Menschenhandel und Prostitution. In Brasilien werden regelmäßig Großunternehmer angeprangert, die Sklaven auf ihren Plantagen arbeiten lassen. Knapp 300.000 Kinder würden allein auf den Kakaofarmen der Elfenbeinküste arbeiten. In Zentralasien werden Kinder zur Baumwollernte gezwungen und syrische Flüchtlingskinder arbeiten auf den Farmen im Libanon, um ein Auskommen für ihre vom Bürgerkrieg geflohenen Familien zu erwirtschaften. Sklaverei, Abhängigkeit, das kennen wir auch hier. Im Mittelalter gab es mal einen Mönch, der ging als Missionar nach Südamerika, der hieß La Casas. Und er hat das Evangelium den Menschen mitgeteilt, den Indianern, und hat sie zu Jesus geführt. Aber er spürte immer diese Diskrepanz zwischen dem Sklaventum damals, der spanischen Eroberer, und dem Evangelium der Liebe und der Freiheit. Und so ist er zurückgekehrt nach Europa und an den Königshöfen gegangen und zum Kaiser und zum Papst und hat gesagt, das geht so nicht. Und er hatte mit seinem Einwand Erfolg. Die Sklavenarbeit unter den Indianern wurde verboten. Und der Nachteil war der, dass sich dann die Plantagenbesitzer nach anderen Menschen umschauten, die dann die Aufgabe übernehmen konnten. Und dadurch entstand eigentlich dann die Sklaverei der Menschen aus Afrika, die dann von Afrika nach Südamerika und nach Amerika gebracht worden sind. Sklaverei ist etwas, was in unserer Welt vorhanden ist. Und Petrus antwortet darauf. Wir können uns ganz sicher sein, dass das nicht nur eine Antwort ist, Jesus nachzufolgen in Bezug von Abhängigkeit von Personen, von Sklaverei, von Ausbeutung. Es ist eine Antwort letzten Endes auf alles, auf allen Leid, auf alle Bedrängnis und Schwierigkeiten bis hin zum persönlichen Leid. Und er lässt uns einfach teilnehmen an seinen Erfahrungen, die er mit Jesus gemacht hat. Berufen sind wir, um in die Fußstapfen Jesu zu treten. Im zweiten Kapitel werden wir daran erinnert, dass wir eine große Berufung durch Jesus Christus erfahren haben. Petrus schreibt, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltat dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu einem wunderbaren Licht. Und dann zeigt Petrus auf, dass die Nachfolge Jesu ganz praktisch Auswirkungen hat auf das Verhältnis zur Obrigkeit, zu unserem Nächsten. Und das wird auch in unserem Abschnitt deutlich. Hier geht es um unsere Haltung gegenüber der Obrigkeit und denen, die über uns zu sagen haben. Sklaverei in der Form, wie Petrus sie kannte, ist so in Deutschland nicht mehr vorhanden. Auch wenn manche Menschen sich als Sklaven des Systems, der Arbeit, des Geldes und anderer Abhängigkeiten sehen. Aber Petrus wird ganz deutlich und sagt, egal in welcher Abhängigkeit du stehst, auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Christen sind zu einem erduldeten Leiden durch Unrecht berufen. Und diese Berufung ist ein göttlicher Auftrag. So sind Christen berufen, gute Taten zu tun, auch wenn das in ungerechtes Leid führt. Das Leiden Jesu dient dabei als Vorbild, als sogenannte, wörtlich gesagt, vorgeschriebene Buchstabenreihe, als Typos, das man vervielfältigen kann. Ein Muster zum Nachschreiben, das sich an Jesus Christus orientiert. Er hat für uns gelitten, er hat uns erlöst. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber und Gold, sondern das Blut Jesu Christi. Diese Nachfolge Christi hat ein besonderes Gewicht, weil sie mit dem Heil und unserer Erlösung zusammenhängt. Wenn wir also beleidigt, verkannt, bevorteilt, betrogen und belogen werden, so sollen wir das hinnehmen und der Leiden Christi wegen. Und das ist ein Spannungsbogen. Ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Auf gar keinen Fall. Das hat Paulus uns ja sehr deutlich gemacht. Und trotzdem gibt es Situationen, wo wir um des Zeugnisses willen und um der Liebe Gottes willen auch mal Dinge erleiden müssen. Und als Paulus gefangen genommen worden ist in Ephesus und dann ohne Gerichtsverhandlung ins Gefängnis geworfen, da hat er sich dann auf sein Recht berufen. Ihr habt einen römischen Bürger ohne Verurteilung ins Gefängnis geworfen. Und dann haben sie einen großen Schreck bekommen, die Leitung dieser Stadt. Und sie haben gesagt, also Paulus, jetzt mal ganz ruhig. Morgen, bevor die Sonne aufgeht, kannst du aus der Stadt gehen. Alles ist in Ordnung, nichts ist passiert. Dann hätte man sagen können, die christliche Demut dürfte jetzt dem ein dickes Ja antworten. Das hat aber nicht gemacht. Er hat gesagt, nein, wenn die Sonne aufgegangen ist, die Leute vor ihren Häusern stehen, dann möchte ich euch bitten, dass ihr mich aus der Stadt heraus begleitet. Damit ja alle Menschen sehen, ja, davor war ja der Aufruhr in Ephesus gewesen, dass ich ein römischer Bürger bin und ihr Unrecht an mir getan hat. Und trotzdem gibt es einfach Elemente in unseren Beziehungen, in unseren Abhängigkeiten, in unserer Welt, wo einfach das Erdulden von Leid ein Zeugnis für das ist, was Christus selbst uns auch vorgelebt hat. Eben in seine Fußstapfen zu treten. Damit die Menschen an uns das Wesen Christi erkennen, das den Menschen auch den Weg zu Gott zeigt. Und das ist natürlich für jeden sehr individuell. Und da kann man jetzt keine Schablone ansetzen, sondern man muss einfach sagen, Herr, gib mir einfach die Weisheit in der Situation, in der ich mich befinde, das Richtige zu tun. Der zweite Aspekt ist berufen, um Jesus nachzufolgen. Und das ist die praktische Umsetzung eigentlich. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unseren Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das Leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Es geht darum, das Verhalten und Wesen Jesu in der Nachfolge zu lernen. An seinem Beispiel zu lernen. Und dabei müssen wir uns Jesus genau anschauen. Wie die Augen und Ohrenzeugen Petrus, wie der Augenzeuge und Ohrenzeuge Petrus uns das überliefert. Jesus war sündlos und hat nicht gelogen. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Und Jesaja 53, Vers 9 lesen wir schon, dass Jesus, der Knecht Gottes, kein Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Es ist ja die große Versuchung für den, der ungerecht leidet, dass er mit Gewalt und Empörung dagegen schlägt und dabei selbst Schuld auf sich lädt. Jesus hat nicht mit Arglist oder Betrug auf das ihm angetane Unrecht geantwortet. Er war und blieb in all seinem Leiden der Sündlose. Und das führt der nächste Vers konkret aus. Jesus vergalt nicht Gleiches mit Gleichem. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache übergab, der ein gerechter Richter ist. Jesus schwieg zum Spott der Soldaten, die ihn als angeblichen König verlästerten und quälten. Jesus schwieg zu dem ätzenden Spott der hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Kreuz. Jesus hat souverän den gehässigen Juden geantwortet, die ihn als Teufelsdiener bezeichneten. Jesus schwieg zu den Schmähungen. Er vergalt nicht Gleiches mit Gleichem. Jesus vertraut, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser praktischen Anleitung von Petrus, er vertraute in allen Leiden seinem Vater. Er stellte es Gott anheim. Und das ist es, worauf es ein Stück ankommt, was wir vielleicht auch für uns in Anspruch nehmen können, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir einfach sagen, wir können es eigentlich nicht ändern. Wo eine Beziehung nicht mehr so funktioniert. Wo man üble Nachrede erleiden muss. Wo man, ohne jetzt andere zu verletzen zu müssen, dann eben das Unrecht über sich erleiden muss. In diesem Fall ist es einfach wichtig zu sagen, ich gebe das Gott ab. Da liegt ein Geheimnis drin, dass ich letztlich nicht für das Ganze verantwortlich bin. Der Streit, der Ärger, die Ausnutzung, die Ausbeutung, die Verleumdung, bevor ich da eigentlich noch größeres Unrecht anstelle, gebe ich das eigentlich Gott ab. Unrecht ist aber mit so einer Haltung, wie sie Jesus uns vorlebt, nicht allein vom Tisch. Jesus verzichtet auf Vergeltung und stellt es dem Vater anheim. Gott ist der Richter. Und darauf kommt es letzten Endes an, dass wir in den Situationen, wo wir selbst auch ohne größeren Schaden anderen zuzufügen, dass wir da einfach auch das Unrecht erdulden und erleiden. Gott wird richten, sich unserer Sache annehmen. Er wird uns helfen. Es gibt so manche Situationen, wo man plötzlich merkt, dass man an seine eigenen Grenzen kommt. Als mein Vater in den 50er Jahren die ersten evangelistischen Radiosendungen über Radio Luxemburg ausstrahlen wollte, wurde er da in Luxemburg vorstellig und fragte, ob er eine Sendezeit haben könnte. Und der Redakteur hat ihn ausgelacht und hat gesagt, für Religiöses haben wir also nicht so das offene Ohr. Dann hat er gesagt, dann werde ich dafür beten. Ich sagte, das können Sie gerne tun. Und er hat dafür gebetet. Und ein paar Jahre später hat er die Sendezeit bekommen. Und nicht nur dort, sondern auch über Monte Carlo. Und somit einfach dann auch das Weitergegeben, das Evangelium. Es Gott anheimstellen. Da, wo ich nichts mehr kann, wo meine Möglichkeiten begrenzt sind, dass ich Dinge Gott abgebe und sage, Herr, sorge du dafür, dass das wieder in Ordnung kommt, dass das richtig wird. Der dritte Aspekt ist, Jesus hat uns durch seine Wunden geheilt. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für den leben können, was für Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Wir sind durch sein stellvertretendes Leiden davon geheilt, nicht mehr sündigen zu müssen. Johannes hat es beim ersten Johannesbrief sehr fein ausgedrückt, indem er sagte, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Diese Reinigung, die Vergebung, das ist ja auch schon in Ordnung und klar. Aber da kommt noch diese Reinigung da hinzu. Die Reinigung ist die Befähigung Gottes, einfach nicht mehr sündigen zu müssen. Das ist die Basis dazu. Wir sind den Sünden gegenüber gestorben. Die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Das heißt nun nicht, dass wir sündenfrei sind. Es gab mal Anfang des 20. Jahrhunderts eine Bewegung unter einem gewissen Herrn Pauli, der dann für sich feststellte, ab heute bin ich sündlos. Gut, das hat nur ein paar Jahre gehalten, bis er sich revidierte. Aber letzten Endes, solche Dinge gab es immer wieder in der Kirchengeschichte. Wir sind nicht sündlos. Wir brauchen die Vergebung Gottes. Johannes, ein sehr weiser Seelsorger, hat in seinem ersten Johannesbrief, wo er ungefähr so 90 Jahre alt war, geschrieben, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn ihr aber sündigt, haben wir einen Fürsprecher, Jesus Christus, der gerecht ist. Ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Und wir haben einen Fürsprecher. Das ist der, dem wir in den Fußstapfen folgen. Und es ist interessant, dieses Wort Fürsprecher kann auch in der Gerichtssprache verwandt werden und bedeutet dort Anwalt. Wir haben einen Anwalt für uns. Jetzt weiß ich nicht, ob Johannes den ersten Petrusbrief kannte. Es könnte sein, weil er ja früher geschrieben worden ist. Und Paulus schreibt in 1. Petrus 5, Vers 8, dass der Widersacher, der Teufel, umhergeht wie ein brüllender Löwe. Und das Wort Widersacher, was hier benutzt wird, ist auch aus der Gerichtssprache entnommen und bedeutet nichts anderes als ein Staatsanwalt. Satan geht umher und sucht, was wir verkehrt gemacht haben. Und interessanterweise ist es Jesus, der unser Anwalt ist, der für uns eintritt. Er hat die Sünden auf sich genommen, die wir begangen haben. Und er hat uns vorgelebt, dass wir mit Barmherzigkeit und Gnade, Geduld und Demut einander begegnen sollen. Und auch unserer Umwelt gegenüber, als ein Zeugnis. Es geht nicht um einen Verzicht auf unsere Rechte. Es geht darum, darauf zu verzichten, anderen Menschen Leid zuzufügen, zu lügen zu müssen, zu betrügen zu müssen und stattdessen lieber das Leid auf sich zu nehmen. Und es letztlich dem Vater anheimzustellen. Herr, kümmer du dich drum. Ich habe da keine Lösung. Ich gebe es dir ab und schau dir dabei zu, wie du das regelst. Der dritte Aspekt hier, den Petrus uns vorführt, ist zurückkehren zum Hirten und Beschützer. Jesus hat die Grundlage gelegt, damit wir demütig sein können, damit wir ihm nachfolgen können, so wie er uns das vorgelebt hat. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer auf euch wacht und über euch wacht. Ihr seid umhergeirrt wie Schafe. Ich habe mal gelesen, dass wenn ein Schaf 300 Meter von der Herde weg ist und die Herde nicht mehr sieht, es nicht in der Lage ist, die Herde wieder zu finden. Deswegen hängen die immer so eng aufeinander. Habt ihr mal gesehen, wenn die so auch von Hunden so zurückgejagt werden, die hängen immer in einem Pulk, weil die müssen sich sehen, sonst sind sie nicht mehr beieinander. Dieses Bild des Hirten und der Schafe benutzt Petrus hier, um nochmal zu sagen, wir sind umhergeirrt wie Schafe. Keine Orientierung mehr. Aber wir dürfen zurückkehren zu dem, der unser Hirte ist. Das Bild des Hirten durchzieht eigentlich die ganze Bibel und bezeichnet auch das Verhältnis eigentlich von uns Menschen zu Gott. Wir sind die Schafe Gottes, die ihm nachfolgen. Und Petrus benutzt hier noch ein weiteres Wort. Er sagt, Jesus ist unser Beschützer. Das Wort, was hier steht, heißt eigentlich Bischof. Bischof hat mehrere Bedeutungen. Aufseher und den Begriff zum Beispiel, oder Beschützer und den Begriff, den wir heute unter Bischof verstehen. Das ist erst eine spätere Nachbildung, nachdem man also immer dann von Ältesten gesprochen hat und von Bischöfen in der Mehrzahl. Gemeinde hatte Bischöfe und Älteste. Und erst in der Laufe der Kirchengeschichte hat sich das Bischofsamt dann erstmal als ein Amt der einzelnen Gemeinde entwickelt. Und dann war ein Bischof zuständig für mehrere Gemeinden. Aber das ist eine Entwicklungsphase. Am Anfang waren die Bischöfe und die Ältesten in der Mehrzahl aufgeführt und leiteten die Gemeinden. Und Petrus stellt uns Jesus als den obersten Hirten und auch den obersten Bischof, den obersten Aufseher, den obersten Beschützer vor. Und wenn er uns auffordert, Jesus nachzufolgen, dann macht er das und auch doch von uns verlangt, dass wir einfach Dinge erdulden, ertragen um des Glaubens willen, um des Zeugnisses willen. Dann zeigt er uns auch auf, wie wir das auch praktisch machen können, indem wir die Dinge Jesus abgeben. Er beschützt uns. Er hilft uns in unserer Situation, in der wir uns befinden. Ob das eine Bedrängung von außen ist, ob das ein inner betrieblicher Zwist ist, ob das das Leid der Krankheit ist, er ist mein Beschützer. Und ich darf die Dinge, die mein Herz bewegen, Gott anheimstellen. Er sorgt für mich, denn er ist mein Hirte und er ist mein Beschützer. Amen.